klingt jetzt blöd, aber wenn das Haus frisch gestrichen ist, wenn die Wände frisch gestrichen sind, dann ist das oft ein Zeichen, dass irgendwas kaschiert wird. Dass mehr oder weniger irgendwas kurz überpinselt wurde, damit es irgendwie besser ausschaut, damit die Verkaufschance besser ist und damit es schöner ausschaut. Oft werden auch die Fassaden von den Häusern schnell noch irgendwo übermalt und weiß gemacht, damit es einfach cooler ausschaut.
Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast.
Willkommen zurück zu einer neuen Spezialfolge hier im Auswanderer-Podcast, in der wir tiefer in wichtige Fragen rund ums Auswandern eintauchen. Und heute geht es um eines der entscheidendsten Themen, das extrem viele unterschätzen, bis es zu spät ist. Es geht um den Immobilienkauf im Ausland. Das Haus am Meer in Frankreich, die Finca in Spanien, das Cottage in Irland oder die Villa mit Pool in Thailand oder auf Bali. Das klingt alles nach einem Traum, aber für manche wird genau dieser Traum zum teuren Fehlkauf. Ich bekomme immer wieder hier E-Mails oder höre von anderen Auswanderern, die Häuser im Ausland teilweise blind kaufen, nur aufgrund eines Exposés, oder die sich direkt bei der ersten Besichtigung ins Haus verlieben und weder die Region noch die rechtlichen Rahmenbedingungen kennen. Und ich denke mir, oft wird einfach zu schnell entschieden, zu wenig geprüft und oft auch den falschen Leuten vertraut. Und plötzlich geht es dann nicht mehr um ein paar tausend Euro, sondern um richtig viel Geld. Und deshalb empfehle ich dir, wenn du irgendwann im Ausland ein Haus kaufen willst oder bauen willst, dann hör diese Folge hier bis zum Ende.
Mein Podcast.
Mein heutiger Gast weiß, worauf man beim Immobilienkauf dringend achten muss. Benjamin Färcher ist gleich hier, ist Bauingenieur aus Österreich und seit über 15 Jahren international auf Baustellen unterwegs, von der Planung bis zur Umsetzung. Er hat unzählige Projekte gesehen, realisiert und er weiß auch, was die häufigsten Fehler sind beim Hauskauf, der Renovierung oder beim Neubau. Und ich bin sehr gespannt, was er gleich erzählen wird. Noch ein kleiner Hinweis, bevor es losgeht. Auch diese Spezialfolge ist nur für kurze Zeit frei verfügbar und danach exklusiv im Einfach-Aussteigen-Club. Werd auch du Mitglied in der Community zum Podcast. Dort hörst du in jeder Folge den Bonusteil, hast Zugriff auf viele Spezialfolgen wie diese hier, einen direkten Draht zu mir und meinem Expertennetzwerk und vor allem kannst du dich mit den über 200 Community-Mitgliedern austauschen. Alle Infos zur Clubmitgliedschaft findest du in den Shownotes hier in der Podcast-App. Und jetzt starten wir ins Gespräch. Damit herzlich willkommen. Hallo Benjamin.
Hallo Nikolas, freut mich.
Ja, freue mich sehr. In die österreichische Hauptstadt geht's heute also so ein bisschen. Was siehst du gerade, wenn du aus dem Fenster schaust bei dir?
Nikolas, ich sitze in einem alten Gründerzeithaus mitten in Wien und schaue gerade in den Innenhof. Jetzt ist gerade ein bisschen die Sonne rausgekommen und vor mir eine schöne Linde, die erst in der Blüte zu beginnen sein wird. Leider noch wenig Blätter drauf, aber es wird noch kommen.
Sehr cool. Also du wohnst da mitten in der Stadt, so wie sich das anhört.
Genau, ja, mitten im 7. Bezirk in Wien.
Sehr gut. Also wir sprechen übrigens auch noch über deine Auswanderungspläne so ein bisschen. Das ist nämlich auch ganz spannend. Aber ich freue mich jetzt erstmal sehr auf diese Folge und auf viel Wissenswertes, was du uns heute eben zum Kaufen, zum Umbauen, Renovieren von Häusern im Ausland sagen kannst. Ich würde gerne mal mit so einer Einstiegsfrage beginnen, die bestimmt auch so die meisten interessiert. Was ist der teuerste Fehler, den du jemals bei einem Haus im Ausland gesehen hast? Und vielleicht erinnerst du dich noch, was hat das am Ende gekostet?
Ich habe dazu jeweils drei ganz gute Geschichten dazu, weil die einfach das widerspiegeln, was wirklich passieren kann.
Okay.
Die erste Geschichte, da kann ich über meine eigenen Baustellen quasi reden, die ich ja auch realisiert habe. Das war einfach immer ein Konglomerat aus Fehlern, die natürlich im Folge einer Baustelle passieren. Das heißt, Parkett falsch verlegt, das Dach ist irgendwo undicht geworden. Das summiert sich auf und da können dann schnell einmal ein paar 10.000 Euro tatsächlich bei Wohnbauprojekten stehen bleiben. Das heißt, es wird auch immer komplizierter, als man denkt und dadurch auch immer teurer, als man denkt. Die größten Fehler, gerade wenn man jetzt so von Hausbauen spricht, passieren eigentlich immer beim Kauf vom Grundstück oder vom Projekt oder vom Objekt. Dazu gehe ich gleich über zur nächsten Geschichte. Meine Eltern, wir haben sehr viel Urlaube in Griechenland verbracht. Vor etlichen Jahren ist ein Freund von meinen Eltern nach Korfu gezogen. Der ist jetzt dort Olivenbauer. Und meine Eltern dachten sich, ist ganz cool eigentlich, wir kaufen ein Grundstück in Korfu. Hat damals nicht so viel gekostet. Haben sie ein Grundstück gekauft mit dem Plan, dort eine Ferienimmobilie hinzustellen. Mhm. Mein Vater selbst aus der Baubranche hat sich dann mit dem Bürgermeister angelegt. der wollte unverhältnismäßig viel Geld dafür. Der hat eine Bausperre dann drüber verhängt. Ich kann dir sagen, jetzt nach 20, 25 Jahren, das Grundstück ist noch immer leer und das ist quasi ein besserer Olivenhain.
Oh Gott.
Und das gibt's noch, es werden auch noch laufend die Grundsteuern, die jährlichen gezahlt.
Ja.
Aber da ist halt einfach nichts. Und ein anderes Beispiel, was auch sehr signifikant ist, das habe ich unlängst geprüft, Villen auf Bali. Da ist ein Kunde zu mir gekommen, ob das nicht ein interessantes Investment wäre. Deutsche Schweizer oder Österreicher, die dort unten quasi versprechen, eine Villa hinzustellen und dann auch gleich die Betreuung mit anbieten, mit der Vermietung auf Airbnb oder Booking und so weiter. Und die versprechen tatsächlich um die 20% Rendite dort.
Okay.
Man muss dazu sagen, auf Bali kann ein Ausländer nur mit ganz komplizierten Unternehmensstrukturen tatsächlich Land besitzen. Das heißt, da ist der Kauf meistens so eine Leasehold-Geschichte. Das heißt, man mietet sich eigentlich das Haus für eine gewisse Dauer, zahlt aber den vollen Kaufpreis dafür. Das sind in der Regel so 20 bis 30 Jahre auf Bali. Und danach ist das eigentlich null, weil es dann einfach an den Eigentümer, dem das Grundstück gehört, übergeht.
Ja.
Und wenn man die real dann wirklich runterbricht, diese Kosten oder die Rendite, dann ist man schnell einmal bei 2 bis 3 oder 4%. Das heißt, relativ unattraktiv, wo man die Finger davon lassen kann. So eine Villa dort unten kostet circa 300.000 Euro. Und dann kann man sich das ja dann zurückrechnen, was dann der Wert noch 20, 30 Jahren ist.
Ja, das glaube ich so ein bisschen ähnlich wie in Thailand auch, wo man ja auch das Grundstück nicht kaufen kann,
genau,
sondern das eben nur mietet oder pachtet. Das Haus dann zwar gehört einem, aber eben das Grundstück nicht, soweit ich weiß.
Genau, das ist generell in Südostasien ist es dort gang und gäbe. Da gibt es ganz wenige Ausnahmen, nur wo man wirklich aktiv Land besitzen kann.
Also damit einem solche Fehler nicht passieren beim Start im Ausland, eben wenn man sich eine Immobilie kaufen möchte oder eben dann renovieren möchte, gehen wir jetzt einmal im Gespräch Schritt für Schritt voran. Ich habe das in unterschiedliche Blöcke eingeteilt. Einmal, was man vor dem Kauf beachten muss, dann einmal was zum Standort und generell zum Risiko, dann zu Bauen und Renovierung und dann auch zur Bauweise. Das ist ja auch so ein Thema, weil im Ausland einfach anders gebaut wird. Also eben worauf muss man achten und generell das Thema Absicherung, eben ne, Anwalt, Gutachter, Bauprofi, was brauche ich eigentlich alles, wenn ich mir im Ausland ein Haus kaufen will. Aber wir fangen erstmal an und zwar mit dem, was ja die meisten immer sehen, man sucht dann online, findet da schöne Anzeigen, lässt sich mal ein Exposé schicken. Was sind so die Sachen, worauf du als erstes achtest, wenn du jetzt eben so ein Exposé siehst oder so eine Anzeige siehst für ein Haus im Ausland?
Schon das Erste haben wir eh schon leicht angerissen. Das ist einmal, darf ich überhaupt Land oder Haus besitzen in dem Land, wo ich kaufen will? Das ist einmal grundlegend einmal das Allererste, was man mal schauen muss. Und dann ist das Nächste, was man auf jeden Fall prüfen sollte, ist, wenn das Eigentum möglich ist, gibt es dazu, zu diesem Exposé, zu diesem Angebot überhaupt ein zuverlässiges Grundbuch oder ein Besitznachweis. Das heißt, stimmt das, was im Exposé steht, überhaupt mit dem Grundbucheintrag überein? Zypern ist da zum Beispiel ganz ein heißes Pflaster. Da gehen tatsächlich die Makler oft von Tür zu Tür oder von Grundstück zu Grundstück, denke sich, schau, das ist ein leeres Grundstück, das könnte ich doch zum Verkauf anbieten. Wissen vielleicht nicht einmal, wem das Grundstück überhaupt gehört und bieten es aber aktiv den Kunden schon an zum Kaufen. Das ist ein ganz großer Punkt, den man einfach wirklich überprüfen sollte. Das heißt, wem gehört das eigentlich? Und da kommen wir jetzt gleich zum nächsten. Das ist leider ein europäisches Thema, wo es einfach recht gut abgedeckt ist. Das heißt, ein zuverlässiges Grundbuch. In Mitteleuropa ist es einfach wirklich eine staatliche Institution und der Eintrag gilt quasi als Beweis.
Mhm.
In vielen Ländern, gerade in Entwicklungsländern, da ist jetzt Afrika, Südostasien, Lateinamerika und so weiter, sind die Grundbücher oft unvollständig. Das heißt, sie sind veraltet oder es gibt so parallele Systeme. Das heißt, dann gibt es so Doppeleintragungen und es gibt oft überhaupt gar keine flächendeckenden Register dazu. In Brasilien gibt es auch sehr viele Registrierstellen, die oft nicht miteinander verbunden sind und dann kommen tatsächlich oft Doppelverkäufe vor. In Europa ist man halt sehr gut abgesichert, weil geht der Prozess meistens über Anwalt oder über Notar. Und da gibt es dann die jeweiligen Grundbuchämter, wo das dann registriert wird und eingetragen wird. Und das heißt, da sind Doppelverkäufe fast ausgeschlossen.
Also das wäre auch was, wenn ich jetzt eben so ein Inserat sehe und dann den Makler da am Haus treffe. Das wäre eigentlich das Erste, was ich ihn fragen müsste. Ne? Gibt es einen Grundbucheintrag? Ist das tatsächlich alles so, wie es im Exposé steht, auch im Grundbuch drin?
Richtig. Ein guter, geprüfter Makler, die wirklich was von ihrer Arbeit verstehen, die haben normalerweise einen sehr aktuellen Grundbuchauszug mit dabei, den Sie auch vor Ort übergeben können, weil das einfach so dazugehört. Nicht nur dazugehört, sondern einfach, das ist ein Geschäft, was man da eingeht. Standardmäßig muss das eigentlich mitgeliefert werden.
Wenn wir schon dabei sind, ich treffe den Makler, also ich bin am Haus. Jetzt habe ich eben das Exposé einmal gesehen, der legt mir jetzt auch den Grundbucheintrag vor. Das stimmt auch alles so, wie es im Exposé steht. Und jetzt gehe ich durchs Haus. Ich erinnere mich noch sehr gut, wie ich hier das erste Mal durchs Haus gegangen bin. Das war an einem schönen Tag im Sommer hier in Irland. Es war total warm, es war natürlich alles trocken, die Fenster waren offen und so. Man geht so durch diese Räume. Worauf achtest du, wenn du durch so ein Haus gehst? Und vor allen Dingen gibt es so einen Trick, also weißt du, soll man gar nicht an einem schönen Tag sich ein Haus angucken, sondern dann, wenn es richtig regnet, oder wie würdest du das machen?
Richtig. Großes Thema, es sind immer die Emotionen, die bei einem Kauf natürlich von einer Immobilie mit reinfließen. Man besichtigt ja so ein Haus, gerade wenn man im Ausland was kauft, nicht aus Jux und Tollerei, sondern man hat ja einen Plan dahinter und man hat sich ja dann im Exposé schon in gewisser Weise mit dem in dieses Haus oder in dieses Objekt irgendwie verguckt. Und dann fliegt man dahin vielleicht, fährt dahin und dann ist Sonnenschein, bestes Wetter und natürlich ist man dann quasi schon verkauft, blöd gesagt. Also das heißt, die Emotionen müssen einmal unten bleiben. Wenn ich davor sowas stehe und das sehe ich doch schon etliche Immobilien auch aus meiner Tätigkeit gekauft und wieder weiterverkauft, das Erste, was ich immer mache und bei Besichtigungen, man geht einmal rein und man muss einmal riechen. Im Haus klingt jetzt blöd, aber wenn das Haus frisch gestrichen ist, wenn die Wände frisch gestrichen sind, dann ist das oft ein Zeichen, dass irgendwas kaschiert wird. Dass mehr oder weniger irgendwas kurz überpinselt wurde, damit es irgendwie besser ausschaut, damit die Verkaufschance besser ist und damit es schöner ausschaut. Oft werden auch die Fassaden von den Häusern schnell noch irgendwo übermalt und weiß gemacht, damit es einfach cooler ausschaut. Also das heißt, wenn es irgendwo muffig riecht, ist die Luft feucht. Das ist ein Indikator für die Feuchtigkeit. Gibt es irgendwo Wasserflecken an den Wänden und an den Decken, Abplatzungen, an verfärbten Putz gibt es Risse und so weiter. Das erzählt oft wirklich ganz, ganz viel über das Haus und auch die Geschichte, die dahinter steckt. Wenn ich in so ein Haus reingehe, ist dann einer der ersten Wege immer hinunter in den Keller, wenn es einen Keller gibt, weil der Keller automatisch auch das Fundament vom Haus ist und mit der wichtigste Teil vom Haus. Das heißt, wenn der Keller nicht passt, dann passt das Restliche vom Haus meistens auch nicht. Und der zweite Weg wäre dann immer rauf aufs Dach, in den Dachboden, schauen, wie ist das Dach benannt, gibt es irgendwo Feuchtigkeit. Meistens ist immer Feuchtigkeit, die ein Haus einen Schaden zufügt und was halt immer zu Problemen führt mit Schimmeln, mit Wassereintritten und so weiter. Und wenn das einmal grundlegend beantwortet ist und das in Ordnung ist, dann ist der Rest vom Haus meistens machbar.
Ja, weil ich eben erinnere mich, bei uns war halt, als wir hier reinkamen, waren überall die Fenster offen. Weil, weißt du, es war ja schön warm und so hat dann irgendwie, man hat dann alles so durchlüftet. Deswegen hat man es wahrscheinlich auch nicht so gerochen, wo einzelne Stellen feucht sind, ne?
Genau. Dieser muffige, feuchte Geruch, den kriegt man auch aus einem Haus, das nicht bewohnt ist und das zum Verkauf steht, auch nicht so einfach weg. Wenn man da sich reinstellt und da reingeht, dann merkt man das eigentlich in der Sekunde, auch als Laie, dass da irgendwie das vom Klima her oder von der Raumluft her nicht stimmt.
Also die Sachen, die du jetzt genannt hast, das sind ja relativ einfache Dinge, die man entweder riechen oder sehen kann. Genau. Gibt es da Dinge, wo du sagst, also eben, das würde ich sagen, ne, das kriegt wahrscheinlich jeder hin, sind da irgendwo Flecken, sind da Risse, sowas, wenn man genau hinschaut, sieht man das ja auch. Was sind die Dinge, die man aber als Laie gar nicht beurteilen kann, ob das jetzt eben Schaden ist oder ob da was gemacht werden muss?
Ist zum Beispiel die Statik. Das heißt, wenn das Haus wirklich Risse hat, ich rede jetzt nicht von ein paar Millimeter breiten Rissen, sondern wenn der Riss zum Beispiel so ein Zentimeter breit ist oder sowas, dann müsste man auf jeden Fall einen Statiker oder einen Ingenieur, Architekten dazu holen, der da einfach auch seine Meinung dazu gibt. Da gibt es auch wirklich keine Abkürzung dafür, weil das halt einfach grundlegende Sachen sind. Man will ja nicht dann quasi eine Dauerbaustelle sich kaufen. Das nächste, was man auch schwer prüfen kann, ist die Elektrik und die Installationen, ob die in Ordnung sind. Die sind halt meistens die Leitungen in den Wänden oder in den Böden irgendwo verlegt. Das kann man schwer beurteilen, bevor man es nicht wirklich aufgemacht hat. Man kann zwar über Indikatoren sagen, okay, der Schalter schaut alt oder neu aus oder die Steckdose oder die Heizanlage ist sichtbar in die Jahre gekommen, dann weiß man halt, dass da oft eine Totalsanierung von den zwei Baugruppen von der Haustechnik notwendig ist und das kann dann schon ein großer Teil vom Budget sein.
Jetzt ist es so, bei uns zum Beispiel, wir haben dann einen unabhängigen Gutachter beauftragt, der kam dann hier vorbei, der hat dann einen Tag lang mal oder was war es, halber Tag ist der hier rum und hat da eben alles analysiert und hat dann so einen Bericht darüber geschrieben, wo übrigens dann auch nicht alles drin stand, was wir danach noch entdeckt haben, weil der dann auch nicht alles gesehen hat. Aber ist das was, wo du sagst, egal welches Haus ich kaufe, das soll man unbedingt machen, oder gibt es auch Häuser, wo man sagt, guck mal, das ist ja erst 5 Jahre alt oder so, wenn das gut aussieht, wenn ich eben keine Wasserflecken habe, keine Risse und so weiter, dann kann ich das auch so kaufen.
Also einen unabhängigen Check würde ich eigentlich fast immer und bei jedem Objekt machen. Als Käufer, man belügt sich leider oft selber und man ist einfach emotional bei der Sache dabei. Man hat die Reise gemacht, man steht dann in diesem Objekt, in diesem Haus, was man sich quasi erhofft zu kaufen, und man blendet dann einfach gewisse Sachen schon aus. Da würde ich auf jeden Fall immer jemanden dazuziehen. Auch an Bauexperten im Idealfall, weil man weiß ja oft auch nicht, passt die Bauweise zum Klima oder fehlen irgendwelche Unterlagen, was gehört noch dazu zu diesen ganzen Verkaufsunterlagen. Und wenn da halt irgendwelche Sachen fehlen, dann kann das schon ein Warnsignal sein. Und 4 Augen sind immer mehr als 2 Augen, das ist ganz logisch, ja.
Wie von den Leuten, die zu dir kommen, wie viele haben davor schon mal so ein Baugutachten dann gemacht und bei wie vielen würdest du sagen, haben die einfach gekauft ohne so ein Gutachten?
Die meisten kaufen tatsächlich ohne Gutachten.
Ohne, ja?
Ja, die vertrauen da wirklich oft auch auf das Wort vom Makler, gehen einfach da durch, und viele meiner Kunden sind auch wahrscheinlich jetzt nicht die ersten Immobilienkäufer, das heißt, die haben den Prozess vielleicht schon einmal hinter sich. Sind vielleicht schon, weiß ich jetzt nicht, einmal auf die Nase gefallen oder haben halt irgendwie was übersehen und vielleicht was zu teuer gekauft oder, wie gesagt, ein Haus mit einem Mangel, wo dann hinten nach Sanierungen angestanden sind. Aber man muss leider sagen, die wenigsten geben wirklich für eine ordentliche Bewertung von einer Immobilie Geld aus, muss man einfach so sagen.
Was kostet so ein Baugutachten? Was würdest du sagen? Ist wahrscheinlich eben von Land zu Land dann schon unterschiedlich, aber eben, wenn man es jetzt richtig machen will, was würdest du sagen?
Genau, also es ist sicher von Land zu Land unterschiedlich. Die meisten richten sich eigentlich, wenn man so sagt, vor Ort ein Gutachter, Architekt oder sowas oder ein Zivilingenieur oder Sachverständiger, wo man das machen kann, der nimmt halt ein paar Stunden als Stundensatz runter. Ich sage, man bewegt sich zwischen so um die 1.000 Euro, würde ich jetzt grob sagen.
Okay.
Plus es geht natürlich, wenn es kürzer ist und einfacher, auch günstiger.
Ja, also ich kann vielleicht da noch, wir haben zum einen Gutachter gehabt, der eben das Haus geprüft hat. Zum anderen haben wir aber auch einen Bauleiter hier aus der Ecke bestellt, mit dem wir dann einige Sachen, eben auch das Dach renovieren wollten. Und der hat sich das Haus vorher auch nochmal angeguckt, um eben zu sagen, wo sieht er Mängel, was würde das kosten. So hat man so quasi eben die eine, so die technische Seite, aber dann zum anderen so die Umsetzungsseite und kann ja dann eben auch sehen, was sagt der eine, was sagt der andere, ne?
Richtig, ja. Der Vergleich ist immer wichtig. Gerade beim Bauen ist es ja so, es gibt ja, wie bei vielen anderen Sachen, einfach ganz, ganz viele Wege, die nach Rom führen. Und der eine hat die Meinung, der andere hat die andere Meinung. Vielleicht funktionieren beide. Ausprobieren kann man es meistens nicht, weil es einfach dann zu teuer ist, das alles nochmal neu zu machen. Aber prinzipiell gibt es ja sehr viele Ansätze, wie man Bestandsimmobilien oder auch einen Neubau oder was auch immer man halt vorhat, realisieren kann.
Und noch ein Tipp, weil das ein Gast noch gesagt hatte, der mal bei mir im Podcast war, am besten gucken, dass der Gutachter keinen Kontakt zu den Verkäufern auch vorher hatte, weil da gibt's ja auch so eine Tricks, ne? Dass wenn die irgendwie Richtig. Aus demselben Ort kommen und so, dass da der eine dem anderen nochmal sagt, hier schreib mal ein schönes Gutachten zu dem Haus.
Richtig, vor dem ist man im Ausland nicht gefeit, ja. Das passiert wahrscheinlich häufiger, als wir denken.
Also genau, da auch bei der Auswahl drauf gucken. Also wir haben jetzt einmal kurz das Haus mal grob eben uns angeschaut. Wir hatten einen, der das geprüft hat, oder im Idealfall vielleicht noch einen Bauleiter oder einen Handwerker, der sich das angeguckt hat. Jetzt gucken wir uns mal noch das Grundstück an, bevor wir das kaufen, weil das ist ja auch so ein Thema. Gerade jetzt hier mit Überflutung, auch haben wir in Spanien ja auch sehr viel gerade gesehen, diesen Winter in Portugal. Wie prüfe ich konkret, ob ein Grundstück gefährdet ist? Also ob da Wasser, ob da vielleicht eben Feuer gefährdet auch mit Waldbrandgefahr, weil da gerade ein Wald angrenzend ist und so weiter. Wie mache ich das, wenn ich die Region gar nicht so kenne?
Es gibt prinzipiell fast überall so Karten für Naturgefahren, die auf Überschwemmungen, Erdrutsche, Waldbrandgefahr, Erdbeben und so weiter hinweisen.
Auch lokal, ja?
Auch lokal, ja. Das sind meistens so irgendwelche Kataster, in denen das eingetragen wird. Und da kann man eigentlich über die Gemeinde relativ gut auf die zugreifen. Das heißt, die Gemeinden sind auch in der Regel recht kooperativ und schicken das auch gerne dann zu. Dauert natürlich in Spanien, Portugal und so weiter oft ein bisschen länger als in Österreich, Deutschland, Schweiz. Aber man bekommt die Informationen schon. Anderes Ding ist natürlich auch, man kann zum Beispiel über Google Earth alleine zeigt schon recht viel, wie das Grundstück liegt. Liegt es in einer Senke, gibt es einen Bach in der Nähe und so weiter. Portugal ist natürlich Spanien für die Waldbrände ein bisschen gefährdeter. Und da gibt's halt schon, die haben eigentlich recht gute Kartensysteme, wo man einen guten Überblick bekommt, ob sein spezielles Grundstück jetzt da in der Gefahrenzone liegt. Auch für Überschwemmungen und so weiter. Und als Tipp könnte ich vielleicht noch dazugeben, dass man relativ viel Informationen über Facebook-Gruppen kriegt. Es gibt ja auf Facebook gefühlt für jedes Land irgendwo Deutsche in Portugal oder in keine Ahnung wo, eigentlich fast auf der ganzen Welt. Und einfach der Gruppe beitreten, ein paar Fragen stellen und viele Leute, die schon lang vor Ort wohnen und die kennen sich dann da tatsächlich auch wirklich ganz gut aus.
Kurze Pause im Gespräch, es geht gleich weiter. Hast du auch mitbekommen, dass Google mittlerweile eine Empfehlung herausgegeben hat, dass man öffentliche WLANs an Orten wie Flughäfen, Hotels oder Cafés nach Möglichkeit komplett meiden sollte? Denn viele sind unverschlüsselt oder werden auch als Fake-Hotspots betrieben, um deine Daten abzufischen, zum Beispiel für den Kreditkartenbetrug. Anstatt dich in ein fremdes WLAN einzuloggen, verbindet dich unser Podcast-Partner Saily direkt mit dem lokalen Mobilfunknetz im Land. Da, wo du gerade unterwegs bist. Das ist nicht nur bequemer, sondern eben viel sicherer. Saily ist der eSIM-Anbieter mit einem integrierten Webschutz und einem Werbeblocker, der sogar noch Datenvolumen spart. Lad dir also vor der nächsten Reise die Saily-App herunter, hol dir ein günstiges Datenpaket für das Land, in dem du bald unterwegs bist und mit meinem Code einfach aussteigen, sparst du dabei auch noch 15% Rabatt. Alle Infos und den Link zu Saily gibt's in den Shownotes hier in der Podcast-App und jetzt geht's zurück ins Gespräch. Was merkst du sonst noch, eben auch in der Arbeit mit den Kunden, die du hast? Was sind so gewisse Red Flags, die ignoriert haben, wo du jetzt im Nachhinein sagst, boah, das war eigentlich das Signal, dass man dieses Haus nicht kaufen sollte? Also was wird oft ignoriert?
Sind tatsächlich so behördliche Sachen sehr stark, wo sie sagen, okay, das ist in einem Graubereich gebaut worden, in der Zubau zum Beispiel zu einem Haus. Die Pläne sind irgendwie verschwunden. Wir wissen jetzt nicht ganz genau, es steht zwar außerhalb vom Bebauungsgebiet, aber wir kaufen es trotzdem oder wir wollen es trotzdem kaufen, weil es steht ja schon seit 20 Jahren oder so weiter dort. Also sowas würde ich zum Beispiel nicht machen.
Okay. Wurde schon mal eins abgerissen dann?
Natürlich häufig sogar schon, ja. Also bekommt man wirklich Bescheide mit Abbruchbescheid und muss rückgebaut werden. Jetzt gibt's ganz ein witziges Beispiel. Das ist in meiner Heimat in Kärnten am Wörthersee. Gibt's ein Haus, wo ein richtig berühmter Musikant drinnen gekauft hat. Ich weiß nicht, ob ich jetzt den Namen sagen soll, aber der Andreas Gabalier hat da eine Wohnung. Und die haben jetzt tatsächlich einen Abbruchbescheid. Jetzt versuchen sie das irgendwie noch, das Haus zu retten. Das ist ein paar Jahre erst alt. Und versuchen es irgendwie als Hotel jetzt umzuwidmen.
Und die haben das gebaut ohne Baubewilligung, oder wie?
Ja, die haben einfach zu hoch gebaut.
Ach so.
Willentlich. Kann kein Fehler sein, weil man hat in Österreich so strenge Auflagen vom Vermesser her und von allem drum und dran, und die haben halt einfach nur ein Geschoss draufgetan oder zu groß gebaut von der Kubatur her. Und die haben jetzt tatsächlich einen Bescheid, das abzubrechen. Natürlich die Firma jetzt schon in Insolvenz geschickt worden, damit sie gar keine Haftung mehr hat und so weiter. Aber da ist eben eine berühmte Person, die da eine Wohnung hat. Ich weiß sogar, ich kenne das Haus sogar vom Vorbeifahren. Und die haben jetzt theoretisch einen Abbruchbescheid für das komplette Haus.
Also wir haben das hier in Irland, gibt es auch gerade so eine große Story von einem Haus, was glaube ich 20 Jahre alt ist, wo der Eigentümer einfach auf seinem Land das Haus gebaut hat, ohne überhaupt eine Baubewilligung zu haben. Und das ging jetzt immer hin und her, weil die dann auch eine Umnutzung damit eintragen wollten, aber haben es nicht bekommen. Und da wurde jetzt ein riesiges Haus, wirklich was 20 Jahre, also das sieht noch relativ neu aus, wurde komplett dem Erdboden gleichgemacht.
Okay.
Also das ist auch eine heftige Geschichte. Aber eben du sagst, also das ist so der wichtigste Punkt, sich die Pläne anzugucken, zu gucken, was beim Grundbuchamt eingetragen sind, dass das auch wirklich diese Pläne sind, dass da nicht auf dem Grundstück eine Garage steht, die da noch gar nicht eingetragen ist zum Beispiel.
Genau, ja, ganz genau, ja. Und dann, was oft auch passiert bei Käufen im Ausland, ist, wenn einfach die Makler oder generell die Verkäuferseite her Druck macht und drängt. Und wenn die zum Drängen anfangen und sagen, Angebot nur gültig bis morgen oder irgend sowas, ihr müsst euch entscheiden, bla bla bla, dann hat es meistens einen Grund, dass die das so machen. Es ist halt in der Verkaufsmasche, weil momentan gibt es eigentlich weltweit ganz, ganz wenige Märkte, die wirklich so heiß sind, dass man halt nicht die Zeit hat, das zu prüfen.
Kommen wir noch zum nächsten Block, und zwar zum Thema Baurenovierung. Also eben, wenn ich jetzt beispielsweise im Ausland mir jetzt ein Haus kaufe, ich muss das renovieren lassen. Wie schätze ich jetzt da mal die Sanierungskosten ein? Weil das ist ja auch in der heutigen Zeit wahrscheinlich schwierig, weil die Baumaterialien ständig teurer werden. Wie würdest du da vorgehen, damit ich auch schon weiß, dass das noch ungefähr im Budget bleibt, wenn ich jetzt eben vom Gutachter weiß, okay, das und das müsste gemacht werden?
Thema ist natürlich, die Baukosten steigen permanent. Also das wird auch jetzt quasi durch die neuen Konflikte, die jetzt wieder da sind und was halt jetzt in den letzten paar Monaten passiert ist und Wochen, wird sich auch nicht grundlegend verbilligen. Es wird auf immer noch mehr werden. Und als Faustregel ist, man sollte einfach die Neubaukosten recherchieren pro Quadratmeter im jeweiligen Land. Also in der Baubranche, man rechnet eigentlich, da kann man sehr, sehr gut rechnen, man nimmt einfach den Quadratmeter der Nutzfläche, keine Ahnung, Haus zum Beispiel 200 Quadratmeter, und dann hat das jeweilige Land immer ungefähr Neubaukosten, die dann brutto hergenommen werden sollten. Und wenn man von denen ungefähr die Hälfte nimmt, dann ist das einmal ein sehr guter Richtwert für eine Sanierung. Das ist schon eine umfänglichere Sanierung, nicht nur ein bisschen Boden malen und Fliesen neu, sondern da geht schon ans Eingemachtere vom Haus. Das heißt, da ist auch Dach dabei, Elektro und so weiter. Aber circa 50% von den Neubaukosten. Wenn man jetzt sagt, in Österreich zum Beispiel Neubaukosten liegen wir grob bei 4.000 Euro und dann kann man ungefähr 2.000 Euro für Sanierung in Mitteleuropa rechnen.
Weil du ja auch eben so viele Sanierungen und Bauten auch gemacht hast, ist schon mal was günstiger geworden als geplant?
Günstiger? Jein.
frag ja schon günstiger, nee.
Wenn man was weglässt oder massiv vereinfacht, dann geht's schon, ja. Aber gerade bei den Kosten her, man braucht eigentlich immer wirklich einen vernünftigen Puffer. Vor allem, wenn man kalkuliert anfänglich, man vergisst auch gewisse Sachen und so weiter. Und gerade bei Sanierungen kommen ja viele Sachen erst zutage, wenn man wirklich anfängt, da reinzubuddeln und reinzugraben in die ganzen Häuser. Dann kommt irgendwo, keine Ahnung, bei den Altbauten zum Beispiel hat man dann oft so Tramdeckchen, dann ist irgendwo der Tram einmal, die Tramköpfe morschen dahin, dann haben sie diese Braunfäule. Das heißt, das Holz ist dann wirklich schon morsch und marode und gehört einfach ausgetauscht. Und das kann man von vornherein einfach nicht so sehen. Und man muss es aber fast mitkalkulieren, weil davon immer irgendwo welche Überraschungen leider drin sind in den Häusern.
Gibt es da eben eine Faustregel, was den Puffer angeht? Wie viel du, also wenn ich jetzt sage, ich gebe jetzt 50.000 für eine Renovierung aus, wie viel Puffer ich dann da noch einplane?
Ich würde 20-25% nehmen, tatsächlich.
Okay.
Wenn es günstiger wird, natürlich toll. Aber in den meisten Fällen, man wird es fast immer brauchen, muss man leider sagen.
Jetzt hast du ja auch eben mitbekommen, wie Häuser ja auch renoviert werden und gebaut werden im Ausland. Wenn ich jetzt, und das war jetzt bei uns zum Beispiel auch so, wir haben dann das Haus gekauft, wir wussten eben, wir müssen beim 1 Dach machen, wir müssen nochmal Außenwände verputzen. Wie finde ich dann die geeigneten Leute, die das auch eben zu einem vernünftigen Preis machen können?
Das ist die Goldfrage, Nikolas.
Deswegen stelle ich sie.
Genau, und wahrscheinlich die schwierigste überhaupt zu beantworten. Das heißt, gute Firmen, die wirst du nicht finden, weil die wahrscheinlich keine Werbung machen werden, weil die einfach ausgebucht sind, gerade auch im Ausland. Die leben eigentlich nur von Empfehlungen und von Mund-zu-Mund-Propaganda. Da ist wirklich so, noch einmal auf diesen in Facebook-Gruppen zu gehen und dort mit den Experts im jeweiligen Land zu reden. Und dann darüber Empfehlungen auch auf die jeweiligen Leute dann bekommt. Was ich tatsächlich auch schon mal gemacht habe und was auch funktioniert hat, ist, es gibt in fast allen Supermärkten, gerade am Land, so schwarze Bretter, wo einfach gewisse Handwerker auch ihre Leistungen anschlagen. die hängen quasi an von ihr Schildteam, ich bin Elektriker, ich bin Installateur oder Maurer und die Nummer dazu und dann mit denen einfach die kontaktieren.
Was mir noch eingefallen ist, was bei uns gut funktioniert hat, wenn wir einen Handwerker hier hatten, der gute Arbeit gemacht hat, nehmen wir an Elektriker, dann haben wir zum Beispiel den auch gefragt, hey, kannst du mir einen Klempner empfehlen? Und dann hat das oft gut funktioniert, weil gute Leute kennen wiederum andere gute Leute. Und es ist halt auch so, das, was du vorhin gesagt hast, die haben auch hier zum Beispiel, ja, der hat keine eine Webseite. Hier gibt's ja auch nicht so gelbe Seiten oder irgendwie so, sondern du findest die eben nicht, sondern du bist dann halt eben auf diese Mund-zu-Mund-Propaganda angewiesen, dass dir halt jemand sagt, ah, hier, der Johnny da, die Straße runter, der ist übrigens noch Putzer, der kann dir die Wand verputzen, weil anders geht's ja nicht, ne?
Stimmt, das Netzwerk stimmt, kommt dazu, ja. Das Netzwerk unter den Handwerkern ist natürlich perfekt. Und vor allem den großen Vorteil, den du da hast, ist, wenn die sich untereinander schon kennen, haben die höchstwahrscheinlich auch schon Baustellen miteinander gemacht. Das heißt, die wissen auch, wie sie arbeiten und die wissen vor allem auch, wie sie zusammenarbeiten. Was ein sehr großer Vorteil auch in der ganzen Koordination ist, weil die sich dann im Idealfall untereinander sogar koordinieren und untereinander auch wissen, was der eine vom anderen haben will. Wo halt dann quasi diese Schnittstellen-Thematik, die eigentlich das Größte ist bei den Baustellen, in vielerlei Hinsicht schon wegfällt. Bei einer Baustelle ist immer das Gefährliche, sind immer die Schnittstellen. Der Spengler geht zum Zimmerer über, der Zimmerer zum Maurer über, beim Wand und beim Dach. Genau, und wenn die sich untereinander das ausmachen und da ihre Details schon klären, dann hat man schon sehr viel gewonnen, weil da passieren die meisten Fehler, weil Quadratmeter Wand zu mauern, schaffen bald einmal jemand oder den Putz zu machen. Und dann dort, wo es halt zum Beispiel beim Putz in die Fensterleibung reingeht oder die Anschlüsse, da wird es dann halt kritisch. Da passieren auch dann die Fehler.
Kommen wir noch zum Thema Bauweise. Das ist ja auch was ich auch festgestellt habe, wenn du jetzt eben so aus Deutschland, Österreich, Schweiz kommst, du kennst ja diese Qualität, ne, diesen Standard. Und jetzt geht man ins Ausland, geht dann nach Spanien, geht dann eben nach Frankreich oder auch nach Irland oder halt meinetwegen auch nach Südostasien. Warum ist es oft ein Fehler, wenn man diese deutsche Qualität auch im Ausland haben will? Oder eben, was mache ich, wenn es die nicht gibt? Weil ich glaube, das ist ja das, du kennst das ja von zu Hause, wie das quasi richtig wäre, aber im Ausland gibt es das so nicht. Was mache ich dann?
Schon, deutsche Bauqualität, die ist ja auf deutsches Klima ausgerichtet meistens und auf deutsche Materialien und auf deutsche Handwerker. Und wenn man eins davon wegnimmt, dann funktioniert ja das System nicht mehr, meiner Meinung nach. Das heißt, wir haben halt eine sehr, sehr hohe Qualität in dem, wie wir bauen. Aber die Bauweise in den anderen Regionen ist oft anders. Die ist halt einfach auf die Produkte, auf die Materialien und auf die Ausführungsqualitäten vor Ort hin optimiert. Das heißt, die wissen oft schon wirklich, was sie vor Ort tun. Ich sag wirklich, also man kann lokale Materialien, lokale Bauweisen, einfache Konstruktionen hernehmen und schauen, wo man sie gezielt verbessern kann, so dass man halt mehr oder weniger diese deutsche Qualität wieder hinbekommt. Da braucht man jetzt wirklich nicht auf die komplizierten Lösungen, sondern solche, die vor Ort einfach funktionieren und wo die Leute auch wissen, wie sie damit umgehen sollen.
Aber wenn ich jetzt so diese Dämmung zum Beispiel, ne, so Energiedämmung aus Deutschland kenne und die in Spanien gibt's das halt nicht. Also ist das dann auch so, wo du sagst, dann mach das nicht, also dämm dein Haus nicht so?
Also ich sage unbedingt, das Haus zu dämmen, weil es kommt auf das Material drauf an, mit dem man baut. Aber nehmen wir jetzt einmal an, man hat eine konventionelle Bauweise, die besteht meistens aus Beton und aus Ziegel. Die haben halt beide recht eine hohe Wärmeleitfähigkeit. Das heißt, im Winter, wenn es draußen ein bisschen kühler ist, ist es drinnen auch kühler. Im Sommer, wenn es draußen in die Sonne drauf knallt, dann hat man halt drinnen gleich einmal 30, 35 Grad und braucht halt eine 24/7 Klimaanlage. Das heißt, da macht eine Dämmung auf jeden Fall Sinn. Man muss nur wissen, wie die bauphysikalisch mit den klimatischen Bedingungen funktioniert. Styroporfassade würde ich sowieso zum Beispiel nicht empfehlen, weil die halt einfach das komplette Raumklima abstickt und auch sehr kondenswasseranfällig ist und so weiter.
Das ist aber das, was ja alle machen, wenn sie neu bauen, ne?
Ja, die meisten, richtig, ja. Weil es einfach, weil es auch das günstigste ist, muss man sagen, das einfachste und weil es halt irgendwie jeder XY-Fassadenbauer irgendwie machen kann. Viel mehr Sinn macht halt einfach wirklich, wenn man auf Atmungsaktivität setzt und auf einfache Bauweisen, die auch robust sind, die materialecht sind und die auch wartbar bleiben. an den Küsten, was sehr oft passiert ist, da kommen so Styroporfassaden, werden draufgeklebt und dann kommt ein so Silikonreibputz drüber. Und der funktionierte die ersten paar Jahre ganz gut, aber irgendwann kommen vom Meer her diese Salzaerosole, fressen sich dann in die Fassade rein und die fängt dann abzuplatzen. In weiterer Folge ist sogar noch in den Beton hinein, greift die Bewährung an und dann hat man halt diese Betonausbrüche und diese Ausblühungen. Also die lokalen Bauweisen existieren davon nicht zufällig und zum Beispiel die Natur gibt einen sehr viel vor, was halt dort wirklich funktioniert, wie ist einfach historisch gebaut worden. Also in Küstennähe sehr viel mit Stein, auch sehr viel mit, die Römer haben das damals schon gemacht, mit Beton, der mit Vulkanasche und so weiter hergestellt worden ist und die stehen heute noch teilweise, die Häuser.
Ja, es ist, also würdest du auch sagen, also man muss sich halt da einfach den lokalen Bauweisen halt anschließen und nicht versuchen, jetzt da die deutsche Qualität oder Machart da durchzudrücken.
Richtig, ja. Weil wenn man etwas importiert, erstens kostet es auch ein Vermögen, das Ganze zu importieren. Zweitens, man wird es vor Ort einfach so nicht hinbekommen, weil einfach das Wissen auch fehlt. Das Einfachste ist immer auch zu schauen, was wird vor Ort verwendet, welche Materialien sind da, wo kann ich die auch beziehen. Gerade jetzt wieder mit den ganzen Verschiffungen und mit den ganzen Transportwegen ist auch ein großes Kostenthema. Man kann sich auch da gut weiterhelfen. Und zum Beispiel einer der besten Baustoffe, meine ich, ist zum Beispiel ein Lehm. Lehm gibt es zum Beispiel auf der ganzen Welt. Und ich kenne eigentlich kein Land, wo Lehmbau nicht in einer gewissen Weise eine Tradition hat. Wo halt mit Lehm eigentlich wirklich viel, viel erreicht und errichtet worden ist.
Also das sowieso, Lehmputz ja atmungsaktiv, soweit ich weiß, ne? Also von daher gut.
Richtig.
Ja, weil es gibt auch, den verlinken wir auch, einen YouTube-Kanal von dir, wo du auch verschiedene Tipps dazu gibst. Was ich ganz spannend fand, es gibt auch ein Video, wo du darüber erzählst, dass wir eigentlich in diesen hochoptimierten Häusern heute leben, ne, wo eben so Energieeffizienz und alles ist so schall- und luftig quasi abgeschlossen, aber wir uns gar nicht mehr so darum kümmern, wo wollen wir oder wie wollen wir da drin überhaupt leben? Ist das auch so was, wo du heute sagst, so die meisten leben nur noch in so einer Plastiktüte?
Ja, kann ich genauso unterschreiben, ja. Ein Haus zu bauen, das soll jetzt nicht nostalgisch klingen, aber wir haben schon gewusst, oder die alten Handwerker und die alten Baumeister, die haben schon gewusst, was sie tun. Die Kombination aus diesen natürlichen Baustoffen, die funktioniert halt im Kreis selber sehr, sehr gut. Was jetzt sehr viel gebaut wird, ist eben diese Luftdichtgeschichte. Dann braucht man da wieder irgendeine Technik, die das mehr oder weniger verbessert oder die Luftqualität verbessert. Und die Systeme, die sind ja jetzt nicht ganz einfach in der Herstellung. Das heißt, wenn da irgendwo ein Fehler passiert, hat er das sofort einen Schaden. Und die Fehler passieren leider in diesen Schichtaufbauten, früher oder später, weil es einfach gar nicht anders geht. Alte Häuser, wenn man sich die anschaut, die funktionieren nach Jahrhunderten sogar noch, weil das Material einfach da funktioniert. Das ist zum Beispiel Holzhäuser, die ältesten Holzhäuser stehen in Japan, die sind tausende Jahre alt oder tausend Jahre alt. Die Lehmhäuser, man kennt sie meistens aus den Wüstenregionen und so weiter, die schaffen ein perfektes Raumklima. Die haben halt immer man hat einen Raum zwischen 45 und 55% Luftfeuchtigkeit. Man braucht eigentlich keine Klimaanlage. Das heißt, man kann theoretisch auch Klimaanlagen freileben in einer Wüste, wenn man die richtige Ausrichtung und das richtige Material verwendet. Und es ist leider viel vergessen worden. Es wird dann auch natürlich viel von der Industrie verkauft, dass es anders geht oder dass man so und so bauen kann. Und gerade das mit diesen atmenden Wänden, da werden jetzt wahrscheinlich die ganzen Bauphysiker aufschreiben, weil es natürlich eine Wand niemals atmen kann, aber es ist auch ein Begriff, der trotzdem für mich Sinn macht, zu sagen, weil wir sind in einem Raum drinnen und es kommt einfach Wasser in die Luft, blöd gesagt, jetzt durchs Atmen, durchs Kochen, durchs Wäschewaschen, was auch immer. Und das gehört halt irgendwie abtransportiert. Und wenn man das jetzt mit irgendwelchen Plastikfolien quasi den Weg nach hinaus, wo halt die Luft das wieder aufnimmt und das abtransportiert, wenn der versperrt ist, dann sperrt man sich das ja in den Raum hinein. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie stickig oft die Wohnungen sind. Du möchtest da gar nicht reingehen, bei sehr, sehr vielen Wohnungen, die ich so kenne auch, wo man sich denkt, haben die kein Fenster zum Aufmachen. Und da zum Beispiel Fenster aufmachen ist einmal das Erste, was man mal tun kann, was hilft.
Ja, eben, da sind wir wieder bei diesen typischen Lüften. Das kennt ja aber, also hier in Irland zum Beispiel keiner. Also hier lüftet man einfach nicht, selbst im Sommer nicht. Und deswegen hast du oft auch Schimmel einfach in den Ecken, weil die Feuchtigkeit sich da staut.
Richtig, ja. Und du kannst dir nicht vorstellen, was der Schimmel, wie schädlich der eigentlich ist, was wir eigentlich über den ganzen Körper aufnehmen. Da ist der Schimmel eigentlich ein ganz großer Faktor dabei und der ist auch oft sehr versteckt. Dann wird der jetzt in der neuen, in der modernen Bauweise, wird der oft sehr viel mit den Gipskartonplatten gearbeitet, so mit Trockenbaustrukturen. Und da ist hier hinten, da kannst du ja, Schwammerwald ist da rum, hinter der Wand oft, den man so anfindet. Und das atmet man ja alles ein. Und das kann ja nicht gesund sein.
Ja, also auch wichtiges Thema, Lüften generell im Ausland.
Genau.
Noch kurz, wir haben jetzt ja hauptsächlich über bestehende Häuser gesprochen und über das Renovieren eben dieser. Wie stehst du dazu, im Ausland sich einfach ein Grundstück zu kaufen und komplett neu zu bauen? Also wo ist das Risiko quasi größer? Also kauft man sich eher quasi so eine kleine Baustelle, wo man was machen muss, oder lieber komplett alles neu machen?
Funktioniert beides. Funktioniert natürlich, wenn man was Bestehendes kauft, braucht man jetzt den Rohbau theoretisch nicht mehr neu machen, weil der ja schon bezahlt wurde und schon hergestellt wurde und meistens in einer besseren Qualität fast, als man jetzt bekommt. Wenn man neu baut, kann man im Ausland genauso auch machen. Natürlich viel mehr Aufwand, den man natürlich auch mit bedenken sollte, was eine gute Alternative ist und was immer mehr kommen wird, ist so modularer Bau. Oder so Teilfertigteilhäuser. Man darf es jetzt nicht mit so einem Fertigteilhaus aus dem Katalog vergleichen, sondern es gibt zum Beispiel in der Holzbranche oder mittlerweile auch in der Lehmbranche oder auch bei Ziegeln und so weiter so Halbfertigteile, wo dann mehr oder weniger das Haus zu dir aufs Grundstück geliefert wird und auf dem Fundament und zusammengeschlichtet wird. Das geht dann auch relativ schnell, dass da in ein paar Tagen der Rohbau schon steht. Der große Vorteil ist, dass es halt modular in einer Fabrik gemacht wird. Das heißt, die Qualität stimmt und die Kosten sind auch meistens niedriger, weil einfach viel weniger Personal im Einsatz ist. Wenn man in einem Land baut, wo die Personalkosten niedrig sind, macht es nicht viel aus. Da sind dann die Kosten für den Transport dann wesentlich höher. Also sind dann höher als tatsächlich die Baukosten von den Leuten vor Ort. Aber ein Neubau, man muss sich bewusst sein, ist immer auch massiver Zeitfaktor. Man muss jetzt schon etliche Male auf der Baustelle sein, im Idealfall täglich, würde ich fast empfehlen, weil man einfach selbst als Laie sehr viele Sachen sieht, die einfach einen der Hausverstand schon erklärt fast schon. Also klassisches Beispiel, wenn eine Baustelle unaufgeräumt ist, wenn ein Chaos ist auf der Baustelle, dann ist auch das Haus ein Chaos.
Das sieht auf jeder Baustelle aus wie Chaos. Nein.
Es gibt andere.
Auf deine nicht.
Glaub mir, es gibt andere. Man ist oft schon als Bauleiter oder wenn man wirklich Häuser realisiert, man ist oft wie so ein Wanderprediger. Man kann eigentlich jeden Tag das Gleiche den Leuten erzählen. Bitte räumt's auf, bitte nimmst das Sackerl, nimmst den Dreck mit, kehrt zwischendurch mal zusammen. Man bringt ihnen vielleicht einmal eine Jause mit oder ein paar Getränke, dann, dass die Stimmung gehoben wird und die Baustellen können schon anders auch ausschauen.
Ganz bekannt, und da haben mich auch einige drauf angesprochen, bei uns im Einfach-Aussteigen-Club sind ja diese 1-Euro-Häuser in Italien. Das sind ja meistens so eher verlassene Ortschaften, die man neu beleben will und wo dann eben Häuser für 1 Euro verkauft werden. Und für viele natürlich erstmal, wow, ne, man kriegt ein Haus für 1 Euro. Wie blickst du da drauf? Du bist ja auch in der Nähe der italienischen Grenze aufgewachsen. Kennst du diese Häuser auch? Ist das was sich lohnt?
Diese 1-Euro-Häuser, da muss man sich zuerst einmal die Frage stellen, warum wird das überhaupt für 1 Euro angeboten? Das ist jetzt nicht, weil der Eigentümer besonders großzügig ist oder oft gehört sie, glaube ich, sogar der Gemeinde oder dem Ort, sondern weil das Haus einfach irgendeine Last hat oder irgendwas dahinter steckt, was halt nicht so cool ist. Und das heißt, die meisten haben einfach wirklich einen hohen Sanierungsbedarf. Und der Deal kommt ja, glaube ich, nur unter bestimmten Bedingungen zustande. Das heißt, man muss, glaube ich, in so und so vielen Monaten, Jahren mit der Sanierung beginnen. Man darf, glaube ich, nur lokale Unternehmen beauftragen für die Sanierung oder die Großteil. Und das heißt, man kauft sich da zwar was um 1 Euro, ist dann offizieller Eigentümer, muss das aber dann innerhalb einer gewissen Zeit zu wahrscheinlich erheblichen Kosten sanieren. Die Dörfer sind dann meistens in relativ unattraktiven Lagen. Aber auf der anderen Seite ist, wo kriegt man schon ein Grundstück oder ein Haus, sei es noch so klein für 1 Euro. Es ist, also ich finde es jetzt per se nicht schlecht, wenn für einen die Lage okay ist, wenn der Ort für einen zu einem passt, wenn man das als Projekt sieht und das gerne selber sanieren will. Wieso nicht? Also es ist halt einfach ein Projekt, aber wie gesagt, Grundstück oder ein Haus für einen Euro kriegt man wahrscheinlich so nicht draußen geerbt.
Aber du würdest auch sagen, das ist wahrscheinlich auch was für die, die auch eine Menge selber machen können, ne?
Ja, sicher. Also es sind dann sicher so Bastler-Hit-Geschichten, wo man erstens einmal selber auch was können muss oder wo man ja dementsprechend das Budget hat, das mit den Firmen dann durchzugehen.
Für Leute, die jetzt hier zuhören und sagen, ich will mir gerade ein Haus kaufen in Spanien, in Italien oder in Südostasien, aber eben ich weiß nicht genau, worauf ich da achten muss. Du bietest ja auch Bauchecks oder glaube ich Häuserchecks an. Vielleicht kannst du mal erzählen, die Kunden, die zu dir kommen, was sind das für Kunden, was bietest du da genau an? Also wer kann sich im Zweifel an dich wenden?
Ja, jetzt im Zweifel kann sich jemand an mich wenden, der eine Immobilie im Ausland kaufen will. Immobilie nenne ich jetzt, kann ein Grundstück sein, kann ein Bauträgerobjekt sein oder kann ein Bestandshaus sein. Meine Kunden kommen eigentlich, sind verteilt auf der ganzen Welt, muss man so sagen. Sind hauptsächlich natürlich deutschsprachige, logischerweise, weil ich einfach die Sprache wesentlich besser kann als andere. Und mit denen gehe ich dann eben Schritt für Schritt das durch. Man findet eh den Großteil davon, wie das funktioniert, auf meiner Homepage. Für so einen ersten Einstiegscheck, den mache ich relativ schnell, dann kriegt man wirklich die Antwort innerhalb von 48 Stunden, ob das jetzt wirklich was Gutes oder was Schlechtes ist. Ich kenne mittlerweile doch fast alle Regionen auf der Welt, kenne auch natürlich sehr viele Bauträger, die ich auch schon überprüft habe teilweise. Ich schaue mir halt einfach anhand von einer Bau- und Ausstattungsbeschreibung an, wie gebaut wird, passt es zu dem Klima, passt das Grundbuch, passen die Versprechungen, die so getroffen werden, sind die Pläne okay, passt die Lage und so weiter. Also eigentlich alles, was wir dort besprochen haben, wird da überprüft und man bekommt dann einen Go-No-Go-Report darüber und hat dann einfach mal das erste Fundament von einer Entscheidung.
Wie oft ist die Ampel rot, wenn du was rausschickst?
Gar nicht mal so oft, muss ich jetzt ehrlich sagen. Also okay. meistens ist es, muss ich fast sagen, weil doch die Leute gelernt haben, einfach seriös zu sein und dann wirklich seriös was anbieten zu müssen, bevor sie das überhaupt verkaufen können. Das meistens fehlen einfach gewisse Unterlagen oder es gibt halt einfach Nachverhandlungsthemen, die halt überprüft werden können.
Also es gibt ja noch ein PDF, was du ja auch noch zur Verfügung stellst, ja. Kostenfrei natürlich. Da sind im Prinzip wahrscheinlich die Dinge drin, über die wir jetzt auch gesprochen haben, nur nochmal so für sich als Checkliste oder was ist da drin?
Genau, richtig. Ja, das ist ein PDF, findet man auf meiner Homepage, kann man gratis runterladen, ist relativ umfangreich, nennt sich Global Real Estate Intelligence Report, hat 31 Seiten, glaube ich, 30, 31, sowas, und ist wirklich im Detail drinnen, auf was man aufpassen muss, wo die Fallstricke liegen, kann man sich gerne durchlesen, anschauen, wenn Fragen sind, kann man sich bei mir melden, ja.
Sehr gut. Also das verlinken wir natürlich in den Shownotes in der Folgenbeschreibung. Und ich habe ganz am Anfang des Gesprächs noch was angeteasert, denn du lebst zwar jetzt in Wien, hast aber vor, auch auszuwandern und zwar auf die Philippinen. Wie ist da so dein Plan und worauf muss man bei Häusern auf den Philippinen achten?
Richtig, ja, genau. Also meine Frau ist von den Philippinen, aus den Philippinen. Sie ist in Österreich geboren, aber ihre Eltern kommen aus der Gegend um Mindoro. Das ist die Insel im Süden von Manila, beziehungsweise im Osten, aus der Bicol-Gegend nennt sich das. Ihre Eltern haben dort ein Grundstück, sie besitzen das. Ich darf als Europäer ja kein Grundstück auf den Philippinen besitzen. Meine Frau hat auch keine philippinische Staatsbürgerschaft, die müsste sich dann einbürgern lassen, um das zu besitzen. Genau, und dann kann man eben dort über einen Leasingvertrag oder einen Mietvertrag mit den Eltern von meiner Frau, könnten wir uns dann dort ein Haus errichten oder halt was auch immer wir vorhaben.
Also du würdest selber bauen dann?
Genau, ich würde selber bauen, ja genau. Ich habe Erfahrung mit der tropischen Bauweise, ich weiß auf was es da ankommt. Die Materialien vor Ort sind meistens direkt am Grundstück, das sind dann die besten, weil... Und sonst würde ich ja nicht dort wachsen. Und gibt natürlich auf den Philippinen ein paar Themen, auf die man Acht geben muss, wie Taifune zum Beispiel. Oder auch, es gibt sehr, sehr viele Blackouts teilweise sogar, wo halt einfach die Stromversorgung wichtig ist. Das heißt, man muss sich schon auf den Philippinen gerade oder generell in tropischen Ländern eine gewisse Autarkie zurechtlegen, damit das Haus auch Spaß macht und funktioniert. damit man nicht irgendwo am Tropf hängt und man irgendwelche Beatmungspatienten hinstellt.
Ja, sehr gut. Ja. Also ich hoffe, du nimmst da die Leute so ein bisschen mit auf deinem YouTube-Kanal, weil wenn der Chef quasi selber baut, wäre ich natürlich auch gespannt, wie gut das funktioniert.
Ja.
Auf jeden Fall wünsche ich dir erstmal alles Gute deiner Familie zu der bevorstehenden Auswanderung und vielen Dank hier für den Besuch im Podcast und für die Antworten, die es heute gab.
Danke dir, Nikolas. Hat mich sehr gefreut. Bis bald dann. Und vielleicht sieht man sich dann eh, wenn ich unten was baue oder drüben was baue.
Unbedingt. Dann machen wir noch eine klassische Auswanderungsfolge.
Perfekt.
Das war die Spezialfolge zum Thema Immobilienkauf im Ausland mit Benjamin Färcher, Bauingenieur aus Österreich, der, wie wir gehört haben, ja bald auf die Philippinen auswandert. Wenn du noch Fragen hast zum Thema Immobilienkauf im Ausland, dann schick sie mir gerne und zwar direkt über die Webseite der auswanderpodcast.com und wir helfen dir direkt weiter. So viel für diese Spezialfolge von heute. Noch mehr Spezialfolgen hörst du im Einfach-Aussteigen-Club für alle Mitglieder. Da gibt es zum Beispiel Episoden zum Thema Steuern im Ausland, Krankenversicherung, Aufbau eines Online-Business, Auswanderungsbudget erhöhen, Auswandern mit der Familie und. Wenn du das nicht verpassen willst, den Link zum Einfach-Aussteigen-Club gibt es in den Shownotes. Und ich bin zurück mit einer neuen Auswanderergeschichte am kommenden Mittwoch. Ich freue mich, wenn du es auch bist. Bis dahin, alles Gute, ciao.